Wie kann ich in der Liebe zu Jesus wachsen? Das ist das Thema dieser Bibelwoche und wir haben ein sehr schönes Thema. Wir betrachten die Abschiedsreden unseres Herrn Jesus Christus vor seiner Kreuzigung und Auferstehung und beginnen schon etwas früher. Es wird ja die Passion und Auferstehung schon früh angekündigt, auch schon in Kapitel 10, auch natürlich schon in Kapitel 1, wenn man es ganz eng nimmt, aber ab Kapitel 10 wollen wir lesen und heute mit des Herrn Hilfe Johannes Evangelium Kapitel 10 betrachten. Da geht es ja um das Thema der gute Hirte. Und das Thema ist hochaktuell. Wir leben jetzt in einer Zeit, im März 2020, wo das Thema der gute Hirte noch nie, man kann sagen, so wichtig war wie heute. Denn wir haben sowas, also ich, solange ich lebe, noch nie erlebt, dass wir plötzlich von heute auf morgen keine Gottesdienste mehr feiern dürfen, wegen einer Seuche, die um sich greift. Dass viele Menschen verunsichert sind, dass sie fragen, gibt es einen Gott, wie kann Gott sowas zulassen? Und andere sagen, so wir Gläubigen sagen, es sind Folgen der Sünde der Menschen, auch in der Gesetzgebung, dass jetzt Gerichte Gottes über die Welt ergehen. Und umso mehr brauchen wir den guten Hirten, im Unterschied zu den vielen schlechten Hirten, die es eben auch gibt in unserer Zeit. Ich möchte mit Gottes Hilfe Johannes 10, Vers für Vers betrachten. Es ist ein langes Kapitel. Ich weiß nicht, ob wir ganz durchkommen. Wir müssen nicht hetzen. Wichtig ist, dass wir verstehen, worum es geht. Es hat 42 Verse. Und ich lese nicht alles, sondern wir gehen gleich mitten hinein in den ersten Vers. Der Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Wenn der Herr Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, hebräisch, Amen, Amen, dann weiß man, es kommt etwas ganz Wichtiges. Dieses doppelte Amen, eine Betonung, dass es wirklich so ist und dass es für uns ganz entscheidend wichtig ist. Und dann, was sagt er? Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Die Schafhürde, der Stall, das ist ein Bildwort für die Gemeinde. Die Tür ist der Herr Jesus selber. Und alle anderen, oder die anderswo hineinsteigen, das sind die, die krumme Wege gehen, nicht auf dem schmalen Weg wandeln. Das sind Diebe und Räuber, letztendlich Verführer, falsche Propheten, falsche Messiasse und vor allem auch falsche Christusse. Irrlehren, die heute weit verbreitet sind. Wenn der Herr Jesus davon spricht, dann ist es ja nicht erst im Neuen Testament, dass von falschen Lehrern und falschen Propheten, falschen Hirten die Rede ist, sondern es findet sich auch schon im Alten Testament. Es gibt viele Hirtenreden von den wahren Hirten und den falschen Hirten. Am bekanntesten ist sicherlich Psalm 23, wo ja steht, der Herr ist mein Hirte, Gott, Jahweh ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen und so weiter. Also der gute Hirte. Im Gegensatz dazu, etwa in Hesekiel 34, die falschen Hirten, daraus möchte ich einige Verse lesen, um deutlich zu machen, warum der Herr Jesus hier von Dieben und Räubern spricht. Und wir sehen auch hier, dass die Bibel ein wunderbarer Zusammenhang ist. Es ist eine einzige heilsgeschichtliche Linie vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und über Jahrtausende geschrieben und doch vom gleichen Geist Gottes inspiriert. Ich habe gerade gestern mit einem Moslem gesprochen und habe gesagt, ihr glaubt, dass Mohammed, dass das der einzig wahre Prophet ist und dass dieser eine Mann, der den Koran da empfangen haben soll, dass das die absolute Wahrheit ist. Aber wir glauben, dass Gott viele, ja über 60 Männer inspiriert hat, die Bibel empfangen und niedergeschrieben haben und es ist eine wunderbare Harmonie. Was ist jetzt das größere Wunder? Ein Mann, der irgendwas aufschreibt, von einem sogenannten Engel gewürgt, das ist ein gefallener Engel sicherlich, wenn er ihn würgt, diesen Mohammed, oder von, ich glaube, 66 Autoren sind, die Bibel geschrieben haben über Jahrtausende und es ist trotzdem eine einzige Harmonie. Und so sehen wir auch schon im Alten Testament, in Hesekiel 34, das, was auch wieder in Johannes 10 uns begegnet, die Warnung vor den falschen Hirten. Daraus einige Verse. Hesekiel 34, Abvers 2. Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und spricht zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Seht ihr, das sind Kennzeichen dieser Diebe und Räuber. Die denken nur an sich selbst. Sie wollen sich selber bereichern. Sie wollen selber groß dastehen. Sie wollen selber zu Macht und Ehre und Ruhm und Geld kommen und auf Kosten der Schafe der Gemeinde. Sie weiden sich selber. Sie fliehen auch, wenn der Wolf kommt, lassen die Gemeinde im Stich, zum Beispiel auch jetzt bei solchen Seuchen. Ja, das sollten wir auch die Gemeinde nicht im Stich lassen. Wir sollten Kontaktmöglichkeiten suchen, dass wir in Verbindung bleiben mit den Geschwistern, so wie es möglich ist, aber sie nicht einfach jetzt da im Stich lassen. Das ist jetzt auch wieder ganz aktuell angesichts dieser, ja, seit ich lebe, noch nie dagewesenen Situation hier in Deutschland. Sie dürfen die Herde nicht im Stich lassen. Und weiter lesen wir in Hesekiel 34, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Diese falschen Hirten sind herrschsüchtig, sie wollen dominieren, aber sie wollen nicht das Schwache verbinden, das Verirrte suchen und zurechtbringen, dem Verlorenen nachgehen, damit es gerettet wird. Und dann die Folge, was mit der Herde geschieht. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Und wie ist es heute in vielen Kirchen, wo nur noch Bibelkritik und Politik verkündigt wird, statt biblischer Lehre, da gehen die Leute auch irgendwo zu Sekten oder zu falschen Propheten, zu allen möglichen Irrlehren. Es ist ein großer Schaden in vielen Kirchen entstanden, wo nicht mehr das biblische Evangelium verkündigt wird. Sie werden den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und dann ist so, wie wir es heute auch erleben, viele heimatlose Christen. Und so steht auch in Hesekiel 34, Vers 6, auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Liebe Geschwister, angesichts dieser Seuche sind die Menschen vielleicht offener als zuvor. Gehen wir hin, sagen wir ihnen ein Wort der Rettung über Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sein Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, zur Sühnung der Sünden, zur Reinigung von aller Schuld. Wir haben jetzt auch ein Traktat verfasst mit dem Titel Hilfe bei Angst vor Corona und da der Hinweis, die wahre Hilfe ist in Jesus Christus, dass wir im Leben und im Sterben in seiner Hand sind. Selbst wenn wir krank werden sollten, wir sind aber in seiner Hand. Niemand kann uns seine Hand reißen, uns aus seiner Hand reißen, wenn wir selber bei ihm uns festhalten. Und das ist die Voraussetzung. Und dann kommt hier in Hesekiel 34 ein warnendes Wort. Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, siehe, ich komme über die Hirten und will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß sein sollen. Und weiter steht auch ein Wort, was Pastor Wilhelm Busch 1966 bei Gründung der Bekenntnisbewegung in der Dortmunder Westfalen hatte, gesagt hatte. Der hat nicht viel gesagt, als damals diese Bibelkritik durch Rudolf Bultmann und andere Theologieprofessoren grassiert hat und viele Seelen zerstört hat. 1966, ich glaube es war am 3. oder 6. März dieses Jahres, der sagte dann, zitierte dann nur dieses Wort und sagte, wie ein Hirte seine Schafe zusammensucht an dem Tag, der mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem nebligen und dunklen Tag. Gott will sich seiner Herde selber annehmen, wo Hirten versagt haben. Und er schickt immer wieder Menschen, Brüder und Schwestern, die dann das biblische Evangelium ihnen weitersagen. Nun, wir haben also jetzt das Thema gehört, dieses Kapitels Johannes 10. Jetzt wollen wir weiter die Verse betrachten. Es gibt also einen Schafstall. Der wahre Hirte geht durch die Tür hindurch, das ist Jesus Christus. Und gleichzeitig ist auch Jesus der wahre Hirte. Manchmal kommt in solchen Stellen eine Mehrfacherfüllung. Es ist kein Widerspruch, dass Jesus zugleich der gute Hirte ist und auch die Tür zu den Schafen, sondern es ergänzt sich. Er ist der gute Hirte, der sie richtig weidet, der sein Leben für sie hingibt. Wir werden es doch hören. Aber er ist auch die Tür für die Schafe, weil er der einzige Weg ist zum Himmelreich. Geht durch die enge Pforte, geht auf dem schmalen Weg. Jesus ist die Tür zum Himmelreich. Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt der Herr Jesus Christus. Und deshalb, wer durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Jesus ist Hirte und Tür zugleich. Diesem öffnet der Türhüter, lesen wir in Vers 3, das ist Gott Vater, der öffnet. Und die Schafe, das heißt die Gemeinde, hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Dazu eine kurze Geschichte. Möchte ich euch kurz vorlesen. Ein Mann, der sich im Morgenland aufhielt, sah gern die großen Herden, die dort in manchen Gegenden zu finden sind. Es freute ihn die Art der Hirten, mit den Schafen umzugehen und besonders die Treue, mit der diese ihm folgten. Einst wurde er auf einen Hirten aufmerksam, der sich durch besondere Treue auszeichnete. Er hatte jedem Schaf einen besonderen Namen gegeben. Und so wie er nur seinen Namen rief, kam das betreffende Schaf angesprungen. Kalle, komm, Fritz, komm, Mina, komm. Und die Schafe haben drauf gehört. Das interessierte unseren Fremden und er wollte einmal versuchen, ob die Schafe wohl auch seinem Ruf folgen würden. Er ging zu dem Hirten und bat ihn, ihm seinen Mantel, Hut und Stock zu geben. Hat sie also verkleidet, ja, hat die Hirtenkleidung angezogen, dieser Fremde. Und der Hirte tat es. Und wie der Fremde nun dessen Aussehen hatte, fing er an zu rufen. Mina, komm, Fritz, komm, Kalle, komm. Und was passierte? Kein Schaf kam. Nee, die Stimme kenne ich nicht. Also das Schaf kam nicht, sondern lief davon und mit ihm auch die anderen Schafe. Verwundert fragte dieser Fremde den Hirten, folgt denn kein Schaf, wenn ein Fremder ruft? Kein Schaf, erwiderte der Hirte, außer denen, die krank sind. Diese hören auch auf den Ruf eines Fremden und folgen ihm. Kranke, ja, die so irgendwie jedem jetzt nachlaufen, um irgendwie was zu bekommen, aber die Gesunden nicht. Und so ist es auch bei Jesus. Wer geistlich gesund ist, der hört nur auf den Ruf Jesu. Wer aber geistlich krank ist, schwach, angeschlagen, der hört auch auf falsche Hirten. Und vor allem geistlich schwach und krank wird man, wenn man die Bibel, Gottes Wort, nicht kennt, nicht liest, nicht betet, die Versammlungen nicht mehr besucht. Jetzt ist es gerade schwierig, wenn es verboten ist, aber wir haben Möglichkeiten, das Wort zu lesen. Wir können Botschaften hören über Internet, über Livestream. Also man kann sich auch jetzt geistlich versorgen. Hier ist eine wunderbare Bibliothek im Haus, ich habe mich schon darauf gefreut. Wenn wir die Nächte zu lang sind, dann werde ich vielleicht da noch ein paar Bücher lesen. Mal sehen. Also ihr habt ja so gute Bücher auch hier. Also man kann sich erbauen, man muss nur auch mit dem Herrn, mit dem Hirten in Verbindung bleiben. Auf die gesunden Schafe aber, die folgen allein dem Herrn Jesus nach. Aber die vielen falschen Propheten, die heute umhergehen, die sind Diebe und Räuber. Wir lesen weiter in Johannes 10. Also der gute Hirte ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, das sagt alles der Herr Jesus, ja, sondern sie fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Das haben wir gerade gehört. Diese Bildrede ist die bessere Übersetzung, denn es ist nicht nur ein Gleichnis mit einem Hauptpunkt, sondern es sind viele Vergleichspunkte hier. Also es ist eine ganze Bildrede, was wir hier hören. Diese Bildrede sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Ist oft so, diese Missverständnisse, Unverständnis, Verstockung. Und der Herr erklärt es ihnen aber. Ja, ich habe ja schon einiges auch erklärt, aber der Herr Jesus erklärt es jetzt selber. Wie wunderbar, wie barmherzig, dass er das auch erklärt. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen. Und jetzt kommt wieder ein Ich-Bin-Wort. Diese Ich-Bin-Worte im Johannes-Evangelium, das sind immer die Offenbarung seiner Gottheit. Ich bin, das ist der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. In 2. Mose, ich glaube Kapitel 3 ist es, ja, die Offenbarung Gottes am Dornbusch bei Mose. Und auch hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Das ist das dritte Ich-Bin-Wort des Herrn Jesus im Johannesevangelium. Jesus ist die Tür für die Schafe, der einzige Weg zum Vater in den Himmel. Alle, die vor mir kamen, sagt der Herr, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und zwar die echten Schafe, muss man sagen, die geistlich gesunden Schafe. Schon vor dem Herr Jesus im alten testamentlicher Zeit gab es schon viele Verführer, falsche Priester, falsche Hirten, falsche Propheten. Und auch so zu seiner Zeit trat ein Judas der Galiläer auf oder ein Teudas oder auch nach Jesus, steht in der Apostelgeschichte. Die haben viele um sich geschart, aber sie waren nicht der Messias. Zeloten und Aufständische und Revolutionäre und auch ein Barabbas, das war ja auch wahrscheinlich so ein zelotischer Mörder und Räuber, der anstelle von Jesus freigelassen wurde, gab es viele und viele sind denen nachgefolgt. Wie auch heute, den falschen Propheten folgen viele nach. Schaut nur mal, wenn da so Großveranstaltungen sind, manchmal mit falschen Lehrern, Vermischung von katholisch-charismatischen Elementen, etwa in Augsburg, wie viele Tausende dahin pilgern, ja? Und wie wenige zu klarer biblischer Verkündigungen kommen. Da, wo der Vermischungsgeist ist, ist auch vorausgesagt, da wird die Verführung überhand nehmen, da werden die Leute hinpilgern. Der Herr Jesus sagt dann weiter in Vers 8, alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die echten Schafe, erkennen sie, hörten nicht auf sie. Und dann sagt er auch, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wieder die absolute Aussage, nur durch mich könnt ihr gerettet werden, sagt der Herr. Und er wird ein- und ausgehen, Weide finden, das ist die wahre Freiheit. Hinaus, hineingehen, hinausgehen. Jetzt ist ja gerade so das, was auch schon seit langem nicht mehr gab, die Grenzen gesperrt wurden, rund um Deutschland herum. Auch die Schweiz, hier nur ein paar Kilometer weg. Es sind einige Schweizer hier. Gut, dass ihr schon da seid, ihr hättet heute nicht mehr anreisen können. Stellt euch mal vor, ihr könnt nicht mehr ein- und ausgehen. Aber der Herr Jesus sagt, wer zu mir gehört, der ist wirklich innerlich frei. Der kann immer ein- und ausgehen. Der wird ins Himmelreich hineingehen. Er wird gerettet werden aus der Sünde und Verlorenheit heraus und Weide finden. Das heißt, sein Hunger wird gestillt. Er wird wahres Leben finden. Und jetzt kommt wieder der Kontrast in Vers 10. Der Dieb kommt nur, um was zu tun? Um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Der stiehlt das ewige Leben, der stiehlt den wahren Glauben, der tötet den Gläubigen, der sich verführen lässt. Es gibt, laut biblischer Aussage, man sieht immer wieder auch die Möglichkeit abzufallen vom Glauben, dass jemand sich geistlich töten lässt, leider gibt es das, und eben, dass er verdorben wird. Aber, so sagt der Herr weiter, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Die falschen Propheten und die falschen Hirten versprechen ja auch Leben. Aber das ist ein vergängliches Gut, was die geben. Irgendwelche Glückserlebnisse, Happenings, Events, Highlights. Aber der Herr Jesus, der gibt das Leben im Überfluss. Das Leben, das nicht endet. Vor allem auch nicht an der Todesgrenze endet. Und jetzt kommt das vierte Ich-Bin-Wort. Ich bin die Tür, war das dritte. Und das vierte lautet, ich bin der gute Hirte, Betonung liegt auf gute Hirte, im Unterschied zu den bösen Hirten und Verderbern. Und was ist sein Hauptkennzeichen? Gleich im gleichen Vers zu lesen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der flieht nicht, wenn Verfolgung ist. Der bleibt seiner Herde treu. Und das ist jetzt auch eine Voraussage auf die Kreuzigung. Der Jesus geht den Passionsweg, weil nur durch sein heiliges, sündloses Blut die Sühnung unserer Schuld und Sünde geschehen kann, am Kreuz auf Golgatha. Opferbereitschaft statt Eigensucht, Hingabe statt Gier, nur sich selber zu verwirklichen und sich selber zu bereichern. Diese Hingabe, diese Opferbereitschaft sind Kennzeichen unseres Heilandes Jesus Christus. Er lässt sein Leben für die Schafe, für jeden von uns. Haben wir dieses Geschenk schon angenommen? Sind wir Kinder Gottes schon geworden durch Bekehrung und Wiedergeburt? Die Frage stellt sich für jeden von uns. Und jetzt wieder der Kontrast. Es wechselt immer guter Hirte, falsche Hirten, Verführung. Und jetzt wird aber nicht vom falschen Hirten geredet, sondern jetzt kommt ein anderes ins Spiel, nämlich der Mietling. Was ist ein Mietling? Das ist ein bezahlter Hüter, nicht der Eigentümer der Herde. Der kriegt Geld dafür, dass er auf die Herde aufpasst. Aber natürlich der Besitzer, dem liegt die Herde mehr am Herzen als dem, der da nur eingemietet wird. Und das ist ein Mietling. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, also nicht der Eigentümer ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Wofür könnte hier der Wolf stehen, bildhaft gesehen, wenn man es jetzt geistlich sieht? Nun, was ist der hauptsächliche Wolf? Der Teufel, Satan und seine Helfershelfer. Die ganzen Sekten, Kulte, falschen Religionen, falschen Lehren, das ist alles Wolfsnatur. Wenn der kommt, dann flieht der Mietling, weil ihm die Herde nicht gehört. Aber der echte Hirte bleibt seiner Herde treu. Es gibt Beispiele, wo ja, Hirten, das lateinische Wort ist ja Pastor zum Beispiel, das heißt der Hirte, den Begriff Pastor kennt er sicher auch, wo wirkliche Hirten oder Pastoren, wenn man so sagen will, oder Brüder oder wie man es jetzt nennen will, wirklich treu geblieben sind, auch wenn es sogar ihr Leben gekostet hat, sie die Gemeinde nicht verlassen haben. Es war zum Beispiel im Jahr 1919, da hielten die Russen immer noch Dorpat besetzt. Mehrere Pastoren, Pfarrer, Hirten waren gefangen genommen worden, darunter auch Traugott Hahn, vielleicht bekannt. Er hätte fliehen können, aber er hat gesagt, nein, ich bleibe bei meiner Herde. Dann wurde er gefangen genommen und hingerichtet. Seine Frau hat durch Augenzeugen folgenden Bericht über den Heimgang dieses Märtyrers Traugott Hahn bekommen, der treu bei seiner Herde geblieben ist. Ich zitiere: Sie mussten sich alle zum Appell aufstellen. Herein trat ein roh aussehender Kommissar, begleitet von zwei Bewaffneten. Er hielt eine Liste in der Hand, rief den Erzbischof Platon auf und befahl ihm, seine Überkleider anzulegen und ihm zu folgen. Einige Minuten verstrichen. Da ertrönte unten im Keller ein dumpfer Schuss. Der Kommissar erschien wieder. Ein zweiter wurde aufgerufen und fortgeführt. Wieder ein Schuss. Eine furchtbare Erkenntnis stieg allen auf. Unter ihnen im Keller wurde einer nach dem anderen erschossen. Traugott Hahn war der vierte oder fünfte, dessen Name aufgerufen wurde. Wir saßen alle da in banger Erwartung, an wen wohl die Reihe käme. Die anderen sagten wohl noch ein Wort des Abschieds, wenn sie aufgerufen wurden, oder drückten hier und da eine Hand. Als der Name ihres Mannes ertönte, erhob er sich schweigend. Sein Antlitz trug einen Ausdruck, als sei er schon nicht mehr da, sondern entrückt, schon entrückt von dieser Erde. Er nahm seinen Mantel und ging mit langen Schritten hinaus. Dann berichtet ein Gemeindeglied, sehe ich Frau Hahn vor mir, die von der Leiche des eigenen Mannes kommend an Traugott herantrat, ihn streichelte und nur immer wieder tief bewegt wiederholte: Ströme des Segens, Ströme des Segens. Ein Beispiel auch für einen guten Hirten, der dem, ich sag mal, Erzhirten Jesus nachfolgt, in seine Fußstapfen tritt. Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Im Unterschied zum Mietling, der vor dem Wolf flieht, der dann, wenn es eng wird, wenn es unbequem wird, wenn man das Leben nicht mehr genießen kann, im Fernsehsessel sozusagen, ich zitiere hier Joyce Meyer ein bisschen, wenn das nicht mehr klappt mit dem Genießen, wenn es dann wirklich eng wird, der dann flieht und nicht bereit ist, auch Opfer zu bringen. Wie sieht es bei uns aus? Werden wir zusammenbleiben, auch jetzt in dieser Bedrängnissituation, auch als Gemeinden? Ist ja eine Prüfungszeit auch für jeden einzelnen Christen, nicht nur für die Pastoren, Pfarrer oder Hirten oder Prediger, sondern dass wir einfach wissen, auch wenn wir uns vielleicht räumlich nicht versammeln können zurzeit, dass wir trotzdem in Verbindung bleiben, über Telefon, über andere Kontaktmöglichkeiten. Der Mietling flieht, sagt der Herr Jesus weiter, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Und jetzt wieder das Wort. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Hier klingt schon etwas vom sogenannten hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 an. Die innige Gemeinschaft zwischen dem Vater, Gott Vater, und dem Sohn, Gott Sohn. Auch der Heilige Geist als der Tröster kommt noch in den weiteren Kapitel. Der kommen wird, wenn der Sohn zum Vater auffährt, sendet er den Tröster. Die Dreieinigkeit hier auf jeder Seite des Johannesevangeliums. Ja, wer das leugnet, muss wirklich blind sein für die biblische Wahrheit. Nein, es ist wirklich ein dreieiniger Gott. Der Sohn kennt den Vater und der Vater kennt ihn. Und wiederum kennen die Meinen, als kennen wir den Herrn Jesus, wenn wir wirklich seine Kinder sind. Das ist diese Gemeinschaft im Heiligen Geist. Jetzt in Vers 16 kommt ein weiterer wichtiger Aspekt, der bisher noch nicht anklang. Das sagt der Jesus, und da gibt es viele Auslegungen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Was denkt ihr, was könnte hier gemeint sein? Es gibt ja so viele Auslegungen zu dieser Stelle. So kann man es auch deuten, ja. Aber ich denke, es ist so, dass zunächst mal an Israeliten gesprochen ist und der Jesus hier sagt, was auch schon im Alten Testament anklingt, dass er gesandt ist als Heil zu allen Nationen und dass auch aus den anderen Nationen, nicht nur aus den Juden, sondern aus allen Nationen Schafe herbeigeführt werden zu einer Herde. Das wird auch deutlich, da müssen wir jetzt Parallelstellen betrachten, in aller Kürze natürlich, im Epheserbrief, Kapitel 2, da ist ja ein Wort hier gerichtet, auch an die Israeliten, Vers 11, Epheser 2, ab Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ja einst Heiden, Entschuldigung, ist an die Heiden gerichtet, nicht an die Israeliten. Korrektur. Dass ihr, die ja einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, also von den Juden, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nämlich die nichtjüdischen Heidennationen, jetzt seid ihr nahegebracht worden durch das Blut des Christus, des Messias. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Und so weiter. Also das steht in Epheser 2, da geht es um die Einheit in Christus, die die Unterschiede zwischen den Gläubigen aus Israel und den Nationen überwindet. Also das sind die anderen Schafe, die auch noch herzugeführt werden müssen. Und dann wird es eine Herde und ein Hirte sein, nämlich in Jesus Christus. Jetzt kommt auch etwas ganz Wichtiges, was oft übersehen wird, die Verse 17 und 18. Ich lese mal vor. Mal sehen, wie wir das verstehen. Der Herr sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Was heißt das?
Die Kreuzigung.
Die Kreuzigung. Es wird ja so manchmal gesagt, ja, der ohnmächtige Jesus, der wurde gekreuzigt, hat versagt. Der konnte es nicht verhindern, dass sie ihn gekreuzigt haben. Hier steht genau das Gegenteil. Jesus ist souverän bei der Kreuzigung und Auferstehung. Er hat es getan um unseretwillen, weil sein Blut fließen musste zur Reinigung unserer Sünden. Das war der einzige Grund, dass er es getan hat. Er hätte es auch verhindern können. Er ist ja Gott, der Sohn. Als sie ihn gefangen nehmen wollen, fallen sie auch um. Das zeigt, dass er auch da Macht gehabt hätte, die Soldaten in einem Moment zu vernichten. Nicht nur umzuwerfen, sondern zu vernichten, zu töten, wenn er es gewollt hätte. So wie Gott die rote Kora von der Erde verschlingen ließ, die Mose und Aaron und damit Gott widerstanden hat. Aber es musste Gottes Plan geschehen. Und genau das steht hier. Darum liebt mich der Vater. Das klingt paradox, ja, indem der Sohn sein Leben lässt. Aber das ist diese Retterliebe. Der Vater will, dass wir gerettet werden und der Sohn opfert sich freiwillig für uns. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, Philipperbrief Kapitel 2. Eine ganz wichtige Stelle, gerade wenn wir dann Wir kommen ja nicht ganz bis zur Passion, aber bis kurz davor in dieser Bibelwoche, so Gott will, bis Kapitel 17. Danach beginnt ja das eigentliche Passionsgeschehen. Und hier steht jetzt der Schlüssel dazu. Deshalb habe ich auch mit Kapitel 10 angefangen, bei diesen Abschiedsreden Jesu. Im Grunde ist hier schon die Abschiedsrede, auch schon bei der Hirtenrede, wenn er sagt, er lässt sein Leben, damit er es wieder nimmt. Und was für ein Trostwort, wenn wir das wissen. Er lässt es freiwillig und hat die Macht, es auch wieder zu nehmen. Und trotzdem ist er wirklich gestorben für uns. Nicht irgendwie nur scheinbar, sondern ganz und gar, aber wurde wieder auferweckt. Diese Hingabe seines Lebens als Opfer zur Sühnung der Sünden. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Also Vollmacht zu sterben und aufzuerstehen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Er handelt im Gehorsam gegenüber dem Heilsplan des Vaters, dem väterlichen Auftrag. Haben wir das verstanden? Das ist wichtig für alles Weitere, das wir diese Woche auch hören. Und das tröstet uns. Das ist genauso, wenn wir wissen, wenn der Herr Jesus sagt, das wird alles kommen, Kriege, Katastrophen, Erdbeben, Seuchen, Verführung und so weiter und so fort. Aber wenn ihr seht, dass das geschieht, erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich die Erlösung naht. Das ist das Vorzeichen. Erhebt eure Häupter, auch wenn jetzt diese Seuche wütet. Erhebt eure Häupter, ihr seht, Gottes Wort erfüllt sich und der Herr kommt bald. Es hat immer ein positives Vorzeichen, diese ganzen negativen Geschehnisse, die Endzeit wehend. Aber auch die Kreuzigung, man könnte ja weinen, traurig sein, Jesus am Kreuz, ist ja furchtbar, ja, aber es hat dieses Vorzeichen, Rettung der Sünder vor der Verlorenheit und der Sieg über den Tod durch die Auferstehung. Das andere werde ich jetzt ein bisschen schneller machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist natürlich alles wichtig im Wort Gottes, aber das waren die wesentlichen Zentralaussagen jetzt in diesem Kapitel. Und jetzt kommen die Reaktionen eben der Juden. Das können wir jetzt einfach mal lesen und kurz erklären. Ab Vers 19. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Weil so hat noch nie ein Mensch geredet, nicht? Nicht in dieser Vollmacht. Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen, kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? In Kapitel 9 war ja dieses unglaubliche Wunder geschehen, dass ein Blindgeborener wieder sehen konnte. Nicht einer, der irgendwann mal blind wurde, wo vielleicht die Netzhaut geheilt wurde, sondern der war blind geboren. Ja, sie schreiben, sowas gab es noch nicht seit der Schaffung der Welt, denn da ist ein Schöpfungswunder geschehen an diesem Blindgeborenen. Dem wurden praktisch die Augen geschaffen. So wie Gott die Welt erschafft, das ist ein Wunder, das kann nur Gott tun. Und Jesus hat es getan. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Das können Dämonen nicht, gefallene Engel haben nicht diese Macht. Dann lesen wir weiter. Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Das ist Chanukka oder Lichterfest. Das wird gefeiert im Kislev und hier insbesondere am 25. Kislev. 164 vor Christus, da wurde der Tempel durch die Makkabäer wieder geweiht, nachdem er vorher, einige Jahre vorher geschändet worden war, durch den syrischen König Antiochus Epiphanes IV. Der hat ja da ein Schwein im Tempel geschlachtet und manche Dinge gemacht, die den Tempel schänden sollten. Und dann gab es ja diese Makkabäerkriege, die Apokryphen, Makkabäerbücher, nicht Gottes Wort gleich zu achten, ja, aber trotzdem interessant zu lesen. Und da wird eben dann der Sieg beschrieben über diesen syrischen Vorläufer des Antichristen, kann man auch sagen, dieser Antiochus Epiphanes IV. Und als der Sieg errungen wurde durch die Makkabäer, dann haben sie das Lichterfest, also diesen Tempel geweiht und darauf geht das Lichterfest zurück oder Chanukka, was die Juden heute noch feiern. Das fällt ungefähr zusammen mit unserem Weihnachtsfest, werden auch bei den Juden dann Kerzen angezündet. Das ist die Tempelweihe. Nach der Schändung wurde der Tempel wieder eingeweiht. Interessant, ja, auch dieses zeitliche Zusammentreffen im Dezember. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Das ist die Halle, wo sich auch früher die ersten Christen versammelt hatten, lesen wir in der Apostelgeschichte, beim Vorhof der Heiden. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Also der Messias, der Heilskönig, der Rettung bringen wird. Und sie haben ja erwartet einen politischen Befreier in dieser Zeit. Nicht einen, der sein Blut vergießt zur Sühnung der Sünden. Sie haben ja diese Stellen, Jesaja 53, Psalm 16, Psalm 22, wo von dem leidenden Messias die Rede ist, übersehen oftmals. Oder haben gedacht, es trifft irgendwie zusammen. Aber Jesus kommt ja zweimal. Er kam, um sein Blut hinzugeben, zur Sühnung, und er kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Und sie wollten jetzt wissen, ist er der Herrscher, der König Israels, der herrschen wird, die Römer hinwegfegen, seine Herrschaft aufrichten. Bist du das, so sage es uns frei aus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Also es soll ja durch mehrere Mundzeugen etwas gültig sein, laut alttestamentlichem Gesetz. Der Herr Jesus hat selber bezeugt, dass er der Messias ist. Der Vater zeugt für ihn und die Werke, die er tut, in übernatürlicher Weise zeugen auch von ihm. Es sind also mehrere Zeugenteile oder Elemente und auch Zeugen, die das bekräftigen. Und dann sagt er weiter, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Er sagt ihnen damit, ihr seid verführt von falschen Hirten, die eifersüchtig sind auf mich und deshalb geistlich blind und verstockt sind. Seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Jetzt greift er wieder die Bildrede von den Schafen und den guten Hirten auf und sagt, diejenigen, die erkennen, dass ich der Messias bin, das sind die, die wirklich gerettet sind. Das sind die echten Israeliten sozusagen. Hält er ihnen den Spiegel vor. Ja. Und weiter, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nun ist so, liebe Geschwister, dass man Bibelstellen nicht isoliert auslegen darf. Das ist so eine typische Stelle, wo sich manche Kreise darauf berufen und sagen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, ein Christ, der kann nie mehr verloren gehen. Wenn man das isoliert jetzt lesen würde, könnte man sagen, ja, das steht hier. Aber es gibt natürlich auch andere Stellen. In Hebräer 6, Hebräer 10, 2. Petrus 2, Vers 20, wo steht, dass es welche gibt, die sind sogar des Heiligen Geistes teilhaftig gewesen und dann doch sind dann doch abgefallen. Und es ist unmöglich, diese wieder zur Buße zu erneuern. Also es gibt leider die Möglichkeit des Abfallens. Ich kann das nur erwähnen, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich gerne ansprechen. Aber grundsätzlich gilt, wenn wir zu Jesus gehören, dürfen wir vertrauen, dass er uns festhält. Wir brauchen nicht dauernd irgendwelche Ängste haben oder an der Heilsgewissheit zweifeln. Das ist schon richtig. Aber gleichzeitig sagt der Jesus ja auch in Johannes 15, wir kommen noch dazu, so der Herr will und wir leben, bleibet in mir. Wer nicht in mir bleibt, wie die Rebe am Weinstock, der wird weggeworfen und wird brennen. Also einerseits, wir sind gerettet. Niemand Fremdes wird uns aus der Hand Jesu reißen. Aber wenn wir selber nicht bei ihm bleiben, können wir trotzdem verloren gehen. Niemand, das sind die Fremden, der Teufel oder irgendwelche Menschen, Verführer, werden die echten Schafe nicht aus der Hand reißen. Aber vorausgesetzt eben, dass es doch eine Entscheidungsfähigkeit des Menschen gibt. Man kann auch, das ist ein heikles Thema, vom freien Willen sprechen oder vor der Verantwortlichkeit, dass wir keine Marionetten sind. Dann müssen wir doch auch festbleiben im Herrn. Also wachsam bleiben, Buße tun, wachsam bleiben. Die ganzen Appelle hätten keinen Sinn, wenn es nicht auch die Verantwortlichkeit des Menschen gäbe. Seht ihr, wenn der Mensch einen absolut unfreien Willen in allen Dingen hätte, dann wäre ja Gott schuld, wenn Menschen in der Hölle sind, weil sie dann nur quasi vorherbestimmt sind zur Verdammnis. Der eine Teil und die anderen vorherbestimmt zum Heil. Aber das stimmt mit vielen anderen Aussagen nicht überein. Aber das ist eine schwierige Frage. Wir haben da jahrzehntelang auch im Theologiestudium schon diskutiert über diese Fragen. Wir können das gerne mal in der Fragestunde ausführlicher betrachten. Jedenfalls steht hier, den Schafen, die Jesus gehören, die bekommen ewiges Leben, die werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Niemand, ich kann ergänzen, niemand Fremdes, ergänze ich vorsichtig, wird sie aus seiner Hand reißen. Aber man muss selber auch in ihm bleiben, wie es in Johannes 15 steht. Deshalb muss man die ganze Bibel lesen, nicht nur einzelne Stellen. Im gleichen Buch, Johannes Evangelium, steht ein paar Kapitel weiter, bleibet in mir, sonst werdet ihr brennen. Ja, bleibet. Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und jetzt kommt die gewaltige Aussage, ich und der Vater sind eins. Wisst ihr, was die Zeugen Jehovas hier sagen? die ja nicht glauben, dass Jesus Gott ist, die sagen, die haben die gleiche Meinung. Die wollen halt das Gleiche, 10 Gebote und so weiter. Aber das steht hier nicht. Hier steht, dass sie eines göttlichen Wesens sind. Sie sind eins im Wesen. Das ist der Sinn dieser Aussage. Und hier steht, dass Jesus Gott ist. Nicht einfach, dass er die gleiche Meinung wie Gott hat. Denn wenn das nicht so gemeint wäre, wäre die Reaktion der Juden, die anschließend kommt, nicht verständlich. Denn die haben sehr wohl verstanden, dass Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn und nicht irgendein Geschöpf. Die Zeugen Jehovas, die reden zwar auch von Gottes Sohn, die meinen aber damit den Erzengel Michael. Also das ist auf die Ebene des Geschöpflichen. Aber Jesus steht ganz auf der Seite des Schöpfers, des Vaters. Denn weil er hier sagt, ich und der Vater sind eins, also ich bin Gott, dann kommt die Reaktion der Juden. Natürlich nicht aller Juden, also wenn ich sage der Juden, dann meine ich jetzt die Juden, die damals dabei standen. Ja, wir lieben Israel, wir lieben die Juden, bitte nicht falsch verstehen. Aber hier steht jetzt, da hoben die Juden, also die damals dabei standen, wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater, um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Er hat zum Beispiel ja den Blinden, Blindgeborenen geheilt, er hat Tote sogar zum Leben erweckt, viele Menschen geheilt. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Hoppla, sie haben genau verstanden, Jesus sagt, ich bin Gott, eines Wesens mit dem Vater. Jesus antwortete ihnen, es ist interessant, wie Jesus ihnen da entgegenkommt, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, also an Menschen, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Nun, was sagt der Jesus? Wir müssen dazu eine Stelle noch aufschlagen, um das zu verstehen. Das ist keine einfache Stelle. Hier, Psalm 82, Vers 6. Wir sind so bald am Ende. Ich weiß, es ist immer ein bisschen länger. Aber es ist auch, denke ich, sehr gehaltvoll, diese Kapitel. Psalm 82, Vers 6. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Das sagt Gott hier zu den Richtern. Denn es heißt vorher in Psalm 82, Abvers 2, wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand des Gottlosen. Also seht ihr, auf Erden ist auch so, diese Richter, die urteilen ja über das Schicksal und Leben von Menschen. Es gab ja auch lange und auch heute noch in manchen Ländern die Todesstrafe. Da wird dieser Richter wie eine Art Gott, fällt das Todesurteil über andere Menschen oder das Gefängnisurteil. Und so hat der Jesus gesagt, wenn das sogar Menschen Götter nennen könnt, wieso wollt ihr mich steinigen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn oder der Menschensohn nach Daniel 7? Also er hat ja sehr, sehr weise argumentiert, um ihnen praktisch die Argumente hier wegzunehmen. An anderer Stelle wird aber auch ganz deutlich, dass er eben sich auch als Gottessohn bezeichnet oder als Menschensohn, was ja auch nichts anderes ist, als der Weltenrichter nach Prophet Daniel Kapitel 7. Jetzt noch zu Ende des Kapitels, ab Vers 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Also er sagt jetzt wiederum, ich tue doch diese ganzen göttlichen Werke, Wunder und Zeichen und auch die vollmächtigen Botschaften, die mich bestätigen als den Sohn Gottes. Vers 38, tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, also meinen Worten nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen. Die Zeit war noch nicht gekommen. Und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Das ist Bethanien im Ostjordanland, im Perea. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Das war die Hirtenrede des Herrn Jesus. Danach geht es dann Richtung Jerusalem. Wir werden morgen früh, so der Herr will, und wir leben, hören von der Auferweckung des Lazarus. Das war das größte Wunder, das vor der Kreuzigung geschehen ist. Und das hat den Todesbeschluss dann der eifersüchtigen Hohepriester, Pharisäer und Schriftgelehrten reifen lassen. Nicht alle waren gegen ihn, aber doch die Mehrheit. Und wir wissen aber, um das nochmal zu betonen, dass der Herr Jesus trotzdem alles in den Händen hält. Wir müssen nicht deprimiert werden, wenn wir das lesen, sondern dürfen uns freuen. Ich wiederhole hier mit die wichtigsten Verse aus Kapitel 10 nochmal abschließend, wo der Herr sagt, in Vers 17 und 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und Vollmacht, es wiederzunehmen. Der Herr Jesus ist Sieger und in seinem Sieg dürfen wir ihm als dem guten Hirten nachfolgen. Amen. Jetzt möchte ich euch einladen zum Gebet. Soweit es geht, können wir dazu aufstehen. Ich werde mit uns beten. Lieber Herr Jesus, du bist der gute Hirte, der die Schafe richtig weidet, der sein Leben hingibt für uns. Und du bist auch die Tür zum Himmelreich. Wir loben und preisen dich dafür und schenk auch uns, dass wir dir gehorsam nachfolgen, wenn du uns rufst, dass wir nicht falschen Hirten nachlaufen, sondern auf dem schmalen Weg bleiben und das Himmelreich erreichen in deiner Gnade und Liebe. Amen. Amen.